wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer besonders schönen Ausgabe des VR-Podcasts, der Folge 27. Diesmal wieder mit Hanni und Nanni. Ich bin Hanni und gegenüber sitzt der liebe Nanni.
Hallo.
Ja, was soll ich sagen? Folgende News haben wir für euch.
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen.
Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, hier die News der letzten Woche. Model VR verspricht drahtloses VR-Erlebnis auf 90.000 Quadratmetern. Neues Virtual Reality-Format Authentic VR. Microsoft HoloLens startet weltweiten Verkauf. Und Forscher wollen endlich Beweise für die Matrix liefern.
Atari-Gründer Nolan Bushnell kündigt Model VR, ein System an, das in der Lage ist, auf 90.000 Quadratmetern ein Ganzkörpertracking zu realisieren. Dabei ist die Anzahl der Spieler nahezu unbegrenzt und die Protagonisten können sich kabellos bewegen. Das Tracking soll nahezu verzögerungsfrei erfolgen. Zur Ausrüstung gehört eine VR-Brille sowie ein Ganzkörperanzug, der die Bewegungen des Trägers aufzeichnet. Zur Übermittlung dient ein separater Transmitter, der bis zu 10 Spieler erfassen kann. Es können aber auch weitere Transmitter verbunden werden, um die Spieleranzahl zu erhöhen. Laut Angaben sollen die Akkus der VR-Brille mehrere Stunden lang aushalten. Wer jetzt Lust bekommen hat, kann sich im Netz ein Werbevideo mit einem Spiel namens Mythic Combat anschauen.
Das deutsche Unternehmen Cubic Photo hat eine neue VR-Technologie namens Authentic VR entwickelt. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus einem normalen 360-Grad-Video und einer interaktiven 3D-Welt, wie wir sie aus Computerspielen kennen. Der Nutzer kann also in eine reale Welt eintauchen und mit dieser interagieren. Geschäftsführer Ole Leifelt sagt: "Wir schaffen eine 360-Grad-Realität mit Dramaturgie. Der User schaut oftmals in die falsche Richtung und sieht nicht das, was er sehen soll. Mit der neuen Technologie von Cubic Photo soll der User nun selbst in die Handlung eingreifen können und die virtuelle Realität reagiert wiederum auf das Verhalten des Users. Die Möglichkeiten von Authentic VR können derzeit in einem Demo-Setting bestaunt werden."
Microsoft geht mit HoloLens den nächsten Schritt. Die Augmented Reality-Brille wird ab sofort weltweit an Unternehmen und Agenturen vertrieben. Neben den USA und Kanada werden nun auch Deutschland, Frankreich, England, Neuseeland und Australien bedient. Die AR-Brillen gehen ab Ende November in den Versand. Vorbestellungen werden im Microsoft Store zu einem Preis von 3.000 US-Dollar entgegengenommen. Microsoft besitzt auf diesem Gebiet einen erheblichen Vorsprung. Während Google, Magic Leap und Co. noch an einem ersten Prototyp basteln, ist die HoloLens bereits auslieferungsreif. Wobei man hier nicht von einem vollständig ausgereiften System sprechen kann. Die Schwachstelle bleibt, dass das sehr enge Sichtfeld vorhanden ist. Hier wird es spannend sein, was zukünftig die Mitbewerber zu bieten haben.
Forscher aus dem Silicon Valley wollen nun endlich die sogenannte Simulationstheorie nachweisen. Diese besagt, dass die Maschinen schon lange über die Menschheit gesiegt haben und diese ihres eigenen Bewusstseins beraubt, nun in einer Simulation eingesperrt leben. Weltweit gibt es viele Anhänger dieser Theorie. Elon Musk, Chef des Automobilherstellers Tesla und Gründer der Raumfahrtfirma SpaceX, äußerte sich wie folgt: "Die Chancen, dass wir in der ursprünglichen Realität und nicht in einer Simulation dieser existieren, ist nur 1 zu mehreren Milliarden." Als Begründung gibt er den rasanten Fortschritt in der Entwicklung von künstlichen Welten an. Ted Friend vom Magazin New Yorker schrieb kürzlich, dass zwei Tech-Milliardäre Forscher beauftragt hätten, zu erforschen, wie die Menschheit der Matrix entkommen kann. Namen nannte er nicht. Wahrscheinlich ist jedoch, dass es sich bei einem der Investoren um Elon Musk handelt.
Ja, das waren sie schon wieder, die Infos für diese Woche. Ja, ich sag mal, dein Schmankerl heben wir uns für zuletzt auf. Fangen wir erstmal mit dem Model VR an. Das klingt ja auch nicht minder interessant, dass du auf 90.000 Quadratmetern dich frei und ohne Kabel mit nahezu unbegrenzter Spieleranzahl bewegen kannst. Also es sieht in dem Video schon ganz interessant aus.
Ja, so viel die wie auf 90.000 Quadratmeter passen.
Das dachte ich mir auch, da ist sicherlich dann irgendwo eine Grenze gegeben.
Ja, aber es werden wohl viele sein.
Ja, also ich hatte tatsächlich erst gedacht, dass das irgendwie so eine Scherznachricht ist, weil ja doch die technischen Voraussetzungen, die dahinter stecken, ja schon nahezu unglaublich sind, aber es scheint tatsächlich kein Scherz zu sein, sondern eine Art Realität.
Und dann noch Ganzkörpertracking, ne?
Ja, Ganzkörpertracking, verrückt. Genau. Also das ist bei dem Spiel auch erforderlich, aber gut, ich bin mal gespannt, ob das wieder in der Versenkung verschwindet oder ob man sowas dann vielleicht dann auch in Spielhallen oder in Erlebniswelten oder sowas demnächst mal eingebaut wird. Weil ich sag mal, 90.000 Quadratmeter, das ist ja jetzt nicht mal gerade ein Fußballfeld, das sind ja schon mehrere Fußballfelder.
Ja, ich weiß nicht, wie groß ein Fußballfeld ist, aber ja.
Ja, so 60 mal 100, 120, also irgendwo.
Ja,
brauchst du einen Taschenrechner? Ja, knapp oder gut 10.000 Quadratmeter, je nachdem, ob du das auch drumherum noch mit zurechnest oder nicht.
Ja, aber bei Atari ist er nicht mehr, oder?
Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht, aber da habe ich jetzt nicht weiter nachgeschaut.
Dann würde ich dem nicht so viel Erfolg...
Ja, das meinst du, ja, das kann natürlich sein. Ja, aber wer da Lust hat, einfach mal das Video im Netz anklicken und sich eine eigene Meinung bilden.
Ja, zu meiner ersten News gab es auch ein schönes Video. Jetzt habe ich mal eine tolle Überleitung. Ja, ja, Authentic VR. Das Video fand ich sehr gut gemacht und...
Aber habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Also es gibt ein 360-Grad-Video, was ja grundsätzlich erstmal eine vorgegebene Bewegung hat. Also klar kann ich mich in dem Video um 360 Grad drehen, aber die Bewegung ist ja vorgegeben. Ja. Sei denn, ich stehe auf der Stelle. Und darin werden dann künstliche Objekte eingeblendet, die ich dann, mit denen ich interagieren kann.
Ja, genau.
Aber ich kann ja die Bewegungsrichtung nicht ändern. Und ich kann mich ja nur bei der Bewegung rumdrehen und dann zum Beispiel... Gut,
in dem Demo-Video gibt es jetzt keine Bewegung.
Ein Standbild.
Das ist jetzt ein Standbild, okay, ja. Also da bewegt sich natürlich außenrum einiges, die Schauspieler und die da außenrum platziert sind, jetzt in diesem Video, bewegen sich natürlich die ganze Zeit. Aber ja, das wäre natürlich eine Frage, ob das dann auch für einen Film, der in Bewegung ist, funktioniert. Ich denke...
Ja gut, aber du kannst die Bewegung schon. Ja nicht beeinflussen.
Richtig, die Bewegung ja, kannst du nicht beeinflussen.
Das geht ja definitiv nur bei einer...
Aber jetzt in dem Demo zum Beispiel ist es so, dass wenn du eine bestimmte Person da anguckst, dass die dann mit dir interagiert oder dir was erzählt und...
Was sie sonst nicht tun würde.
Was sie sonst nicht tun würde, genau.
Also, und das ist eine Videoaufnahme von der Person? Oder
richtig, das ist eine
das
Videoaufnahme.
Das ist dann doch mehr, wie ich jetzt persönlich jetzt erwartet hätte.
Also es passiert dann wirklich nur in dem Bereich, wo du... hinguckst, passiert dann was zum Beispiel. Oder es gibt an gewissen Stellen Knöpfe, kannst zum Beispiel dann Radio anschalten, wo dann Musik rauskommt.
Also dann werden
oder,
praktisch sehr viele Videoschleifen
eine Frau,
ineinander
die
gespielt.
Irgendwie so, ja. Mhm. Eine Frau, die in einem Campingstuhl sitzt, kannst du zum Beispiel umschmeißen in dem Stuhl.
Ja, sind denn dann noch irgendwelche künstlichen Objekte in dem Video zu sehen oder vorstellbar bei der Idee? Oder geht dann das Künstliche, ist das dann das Interagieren mit gemeint gewesen?
Das Künstliche ist dann tatsächlich das Interagieren. Du siehst jetzt bei dem Radio zum Beispiel, siehst du jetzt einen Hinweisknopf, also so einen Play-Button, so einen großen, der dir sagt, hier kannst du was machen, hier kannst du draufdrücken. Und bei der Frau mit dem Liegestuhl auch, da kannst du praktisch so einen Schalter betätigen, ja, der gut, dieses Umschmeißen simulieren soll.
Ja, dann werden das definitiv ja dann alles die einzelnen Videoschleifen sein, die dann in Anführungsstrichen
im ja, aber
Moment
wenn
aktiviert
du,
werden.
Wenn du halt nichts machst, passiert halt die ganze Zeit auch was. Und es geht wirklich relativ übergangslos ineinander da über. Und schon ganz gut gemacht.
Ich werde es mir anschauen. Ja, anschauen kann man sich auch so einiges mit HoloLens, mit der Brille von Microsoft.
Ja.
Ich finde, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt in unseren 26 Folgen zuvor. Ich denke, auch heute wollen wir sie sicherlich nicht als Beitrag abarbeiten, aber ich hatte gedacht, ich nehme sie zumindest mal als News mit rein. In einem anderen Podcast habe ich halt so ein bisschen mehr über die HoloLens erfahren, was sie denn kann und wofür. Und da muss ich echt sagen, das habe ich gar nicht mehr so am Schirm gehabt. Ich meine, Google Glasses gab es ja, aber das kannst du nicht mit HoloLens vergleichen. Also.
Ja, nö. Das war ja nur eine Kamera, oder?
Ja, du kriegst es ja schon kriegst was in dem auch. Display ja. eingeblendet bei Google Glasses, aber nicht Augmented-mäßig, sondern... Also das ist schon eine ganz andere Schiene. Also Google Glasses ist ja tatsächlich, Microsoft HoloLens ist ja so, dass du wirklich durch deine normale Realität durchwanderst und du vorher zum Beispiel, wenn der Raum schon mal getrackt worden ist, du gewisse Gegenstände oder auch virtuelle, zum Beispiel einen virtuellen Bildschirm irgendwo platzieren kannst, wo YouTube-Video ablaufen, wenn du dran vorbeiläufst, du dann mehr oder weniger den Eindruck hast, als wenn dieser Gegenstand in der Realität eigentlich auf der Fensterbank zum Beispiel stehen würde. Der verändert sich auch mit der Blickrichtung, wenn du dran vorbeigehst. Und das funktioniert dann alles im Prinzip sehr gut. Wie gesagt, das Manko, was die Brille hat, was ich gesagt habe, ist momentan das sehr enge Sichtfeld. Das heißt, man muss halt immer seinen Kopf auch dahin drehen, wo man hinschaut. Man kann halt nicht mal so, wie man es jetzt von VR-Brillen gewohnt ist, mal links an den Rand gucken oder runterschauen. Das geht halt nicht. Du musst halt deinen Kopf noch relativ stark mit bewegen. Interessant finde ich dann aber auch die Möglichkeiten, die du hast mit deiner Hand, Controller-Funktionen auszuführen, mit Fingerschnipsen oder zusammentickern oder die Finger zu so einer Art Blume bilden und auseinanderstrecken. Das sind dann Funktionen, die dann beim entsprechenden Gegenstand, den du gerade anvisierst, dann halt gewisse Funktionen auslösen.
Ja, sowas Ähnliches hat der Sony doch auch patentieren lassen, mal, ne? für die VR-Brille.
Aber das war dann mit dem Handschuh in
Verbindung. Ich glaube ja. Ja. Ich glaube ja. Aber gut.
Ja, insofern HoloLens, ich werde es weiter beobachten und wenn es tatsächlich dann mal über die Agenturen und Unternehmen hinausgeht, der Vertrieb und der Preis vielleicht mal in eine Bereich kommt, der akzeptabel ist oder man von irgendwelchen Mitstreitern oder Mitbewerbern ähnliche Produkte hat, würde ich das auch nochmal als Beitrag dann.
Die ist aber kabellos. Ist die kabellos?
Die HoloLens ist, soweit ich weiß, kabellos.
Also kann ich damit auch draußen durch
die... Die hat eine eigene Prozessoreinheit.
Durch die Gegend spazieren?
Ja, also die hat eine eigene Prozessoreinheit und Akku an Bord.
Ja, weil ehrlich gesagt habe ich mich da auch noch nicht wirklich viel mit befasst.
Ja, ich weiß, dass es das gibt, aber wir sollten da wirklich
vielleicht mal... Dann sehe ich das mal als Aufgabe.
...einen Beitrag zu machen.
Mal ein bisschen das näher beleuchten. Beleuchten wollen, wollen auch die Forscher im Silicon Valley.
Oder das Licht ausschalten der Matrix.
Genau.
Ja, glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, es gibt keine Gegenbeweise, ne? Das ist, ja, kannst du dran glauben oder halt nicht. Ist ähnlich wie mit Gott.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, gibt es auch keinen Gegenbeweis.
Genau, ich glaube trotzdem nicht dran. Nein, ich glaube nicht, dass wir in der Matrix leben, aber es gibt viele, viele Leute, die dran glauben. Und ganz ausgeschlossen ist es ja nicht, ne?
Ja, aber die Maschinen, warum sind die dann so blöd und machen es uns so schwer? Die müssten doch eigentlich denken, damit wir uns in der Matrix wohlfühlen und gar nicht ausbrechen wollen, würden sie unser Leben doch ein bisschen schöner machen, oder nicht?
Hast du so ein schweres Leben hier?
Nein,
du aber, nicht, aber andere. Ne?
Wenn ich wüsste, ich wäre in der Matrix, würde ich zumindest jetzt raus wollen. Dafür ist mein Leben nicht interessant und toll genug, dass ich jetzt...
Naja, vielleicht tun sie uns ja was Gutes mit dem Leben hier.
Ach, das
wer weiß, wie das andere...
Die Welt schon längst ruiniert.
Ja.
Also Maschinen, Dampf.
Du hast ja sicher den Film Matrix gesehen, oder?
Ja, ja.
Du weißt ja, wie da die Realität aussieht. So toll ist das da eigentlich nicht.
Dann sind wir eigentlich hier besser aufgehoben.
Ja.
Hast recht.
Kann natürlich auch, wenn das so Maschinen wie bei Terminator sind, ne, dann sind die ja nicht so nett, die meisten.
Nee, wenn die uns tatsächlich nur brauchen, um unsere Lebensenergie abzuzapfen und sich selber zu ernähren, dann...
Ja, man weiß das nicht. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Aber wenn jetzt so ein Mensch wie Elon Musk, der ja schon viel erreicht hat und...
Jemand fragt sich, warum will er überhaupt noch was erreichen, wenn er weiß, dass er in der Matrix lebt.
Wobei, dem würde man das zutrauen, dass er hat ja schon viel in viele Richtungen geforscht, auch allein mit Tesla, wo vorher die Leute gesagt haben, das ist eigentlich unmöglich und hat ja auch in dem Bereich schon viel erreicht.
Ja, also, SpaceX.
Genau.
Raketen wieder zum Landen bringt.
Also insofern, dem würde ich das zutrauen, dass er da die richtigen Forscher beauftragt hat, da was herauszufinden. Ich denke mal, in ein, zwei Jahren werden wir da erste Erkenntnisse haben. Dann berichten wir hier. Ihr hört dann bei uns.
Nee, dann habe ich keine Lust mehr, wenn das so ist. Dann ist alles ein Fake.
Ja. Gut, das waren die News.
Dann gehen wir doch mal über zu unserem
Lieblingsthema der Woche.
Lieblingsthema, Hauptthema, dem Thema.
Unsere lang ersehnte PlayStation VR ist endlich erschienen. Ist das toll?
Ja.
Am 13. ist sie erschienen.
Eigentlich.
Eigentlich. Und heute ist schon der 14.
Ja, und wir hatten sie am 12.
Ist das nicht toll? Ja, weil wir was Besonderes sind.
Ja.
Wir sind nämlich Journalisten, oder?
Oh Gott, das willst du jetzt nicht wirklich lassen. Schneid das weg.
Nein. Findest du nicht, dass unsere Arbeit journalistisch ist?
Nein.
Nein? Naja, journalistischer als die von der Bild-Zeitung.
Sie ist eher humoristisch.
Ja, okay.
Ja, jetzt leg mal los.
Wollen wir ein Unboxing machen?
Ja, das war ja so. Wir können ja ein virtuelles Unboxing machen. Wir beide haben es ja am 12. Oktober dann auspacken dürfen.
Soll ich mal den Karton holen?
Ja, der Karton ist wirklich... Der ist natürlich wirklich sehenswert. Also gut, ich habe ja schon viele Kartons gesehen von MacBooks, von anderen hochwertigen Geräten. Aber dieser Karton...
Ich habe jetzt hier zwei Kartons. Wir stellen uns einfach vor, das wäre ein Karton.
Ja.
Ein bunter Karton mit einer PlayStation.
Dieser Karton stellt jetzt nicht in seiner Wertigkeit unbedingt, aber in seinem Mechanismus und in seiner Raffinesse finde ich alles in Schatten.
Du redest jetzt vom zweiten Karton, der in dem ersten Karton drin ist.
Der erste Karton ist ja nur so eine Art Schutzhülle.
Genau, so wie früher die Bücher Schutzhüllen hatten.
Und dann gibt es einen sehr, sehr schönen weißen Karton.
Ja, das ist wirklich schön.
Mit einem noch weißeren PS-Logo.
Ja, Das ist praktisch ein dunkelweißer Karton mit einem hellweißen PS-Logo.
Und der Karton ist diagonal durchgeschnitten.
Das ist schon toll gemacht. Und den kann man so aufklappen.
Und damit es nicht nach hinten überklappt, ist tatsächlich ein...
Wird er von einem Seiden... Seide ist das, glaube ich.
Seide, ja. Seide, von einem Band gehalten. Also, und darunter verbirgt sich ein weiterer Karton, der jetzt in Blau gehalten ist.
Den man aber nicht rausnehmen kann.
Nein.
Der ist fest mit dem weißen Karton verbunden. Genau.
Und dieser Mechanismus ist schon... Also ich hatte ja mal scherzeshalber gesagt, nachdem ich dann angefangen hatte, nach der Hälfte... hatte ich dir einen Text geschrieben, habe gesagt, die PlayStation VR hätte es auch schon im September geben können, wenn die einen anderen Karton produziert hätten.
Ja, die ganzen chinesischen Kinder, die mussten alle wochenlang die Kartons zusammenklöppeln und diese Bänder nähen hier.
Ja, ja, und dann taucht auf.
Ja, oben auf liegt ein Quick Start Guide.
Genau.
Hast du ihn gelesen? Nein, ich nicht.
Doch.
Doch, ja. Ich habe es nicht
gelesen. Bei dem, was danach kam, dachte ich mir, nehme ich es mal zur Hand.
Ich habe mir, Sony hat ja 3 wunderschöne Erklärvideos veröffentlicht, die habe ich mir angeguckt.
Ja, die habe ich mir nicht angeschaut. Sind sie denn hilfreich? Also,
sie sind ganz nett gemacht, lustig und so. Also da steht dasselbe drin wie hier in dem Buch, also in dem Heftchen, denke ich mal.
Jedenfalls ist es formatfüllend auf dem Karton und wenn man diesen Quick Guide entfernt, tauchen, ja, ich sag mal, 3 weitere Kartons nebeneinander sehr passig in den eigentlichen Ursprungskarton auf.
Ja, auch in Blau gehalten, mit einem wunderschönen weißen, mit einer weißen, weißen Symbolen von verschiedenen Kabeln und von der Prozessoreinheit
und dem Netzteil auch. In den jeweiligen Karton stecken jetzt natürlich die einzelnen Sachen drin.
Die vorne wobei, abgebildet sind.
Ja. Ich war etwas enttäuscht von dem dritten Karton, den ich in die Hand genommen hatte. Überall war alles schön drin verpackt.
Oh, der zweite ist gar kein Karton, ne? Sehe ich gerade.
Oh, stimmt, ja. Stimmt. Der zweite ist ja nur kartonähnlich.
Ist ja nur ein Trenn, eine Trennwand.
Aber lass uns gerade noch bei den 2 Kartons bleiben. Es gibt also den etwas größeren Karton, der flächendeckend, der im Prinzip fast das ganze Zubehör beinhaltet, was auch wiederum für sich in Styropor und Folie und alles Mögliche verpackt ist. Dann bekommt man tatsächlich Lust auf den zweiten, etwas kleineren Karton und den macht man auf und da liegt ein schnödes Powerkabel drin.
Ja.
Das fand ich enttäuschend.
Ja aber gut, aber mehr ist auch nicht abgebildet vorne drauf.
Ach so, ach, ja, okay. Das macht dann sogar Sinn. Das erkennt man erst gar nicht, wenn die komplett in der Kiste liegen. Ja, der dritte Karton, den wir ursprünglich fälschlicherweise als Karton bezeichnet haben, ist halt nur ein Platzhalter, an dem man dann zieht und praktisch die eigentliche VR-Brille anheben kann, um sie besser greifen zu können, die in einem, ja, in einer dunkelgrauen, dünnen Styroporfolie, Schaumstofffolie eingewickelt
wird. Ja, ist das so ein Schaum?
Nee, das nicht. Irgendwas. Das ich meine jetzt, das,
ach so,
was, wo das, drin sie erst dann eingewickelt ist.
Genau.
Das war ja wie so eine Folie, nur halt so ein bisschen polsternd.
Was man so kennt von so Geräten, wo die PS4 auch drin eingewickelt war.
Ja, und der Karton wird dann ausgekleidet.
Von einem Schaumgummi ähnlichen.
Auch anthrazitfarbenen Schaumgummi.
Ja. Alles sehr hochwertig.
Ja, und wenn man dann, wie gesagt, diese 2 Einzelkartons auspackt, außer dass in einem ein Powerkabel drin ist, ist der andere Karton aber pickepacke voll mit Kabeln. Kabeln und ich glaube Kabeln.
Ja, was haben wir denn da? Einige Kabel.
Einige Kabel, definitiv.
Diverse Kabel.
Also erstmal führt ja das Kabel von der Brille
zum Verlängerungskabel.
Line-In-Fernbedienung, das fand ich schön. Wie hieß es? Inline-Fernbedienung. Inline, glaube ich, hieß.
Gut, die ist ja aber an dem Kabel befestigt.
Ja, deswegen hieß sie ja Inline.
Haben die Namen?
Ja, das
habe ich mir nicht durchgelesen.
Das hast du im Video nicht gesehen. Das ist in der Quick Guide, wird es tatsächlich erzählt. Das ist eine Inline-Fernbedienung, weil sie im Kabel halt angebunden ist.
Ah, in the line.
Dort kann man dann den Kopfhörer anstöpseln, der auch mit dabei ist. Der, finde ich, für so einen Standard-Kopfhörer, wie man ihn vom iPhone oder Samsung-Telefon kennt, einen recht guten Sound hat. Man kann aber auch jeden beliebigen anderen Kopfhörer mit einer Klinke 3,5 mm Klinke anschließen.
Tatsächlich, da machen wir auch mal einen Bericht drüber, ne? Weil 3D-Sound hatten wir ja eben besprochen.
Ja, das kommt
definitiv. Benötigt ja einen Stereo-Kopfhörer.
Ja, von da ab geht das Kabel weiter zu
einem weiteren Kabel.
Zu einem Adapter, wo das Kabel angeschlossen wird, oder?
Ja, zu einem Kabel, zu dem Verlängerungskabel.
Zu dem Verlängerungskabel, ja, meine ich ja, zu einem Adapter, ich sehe es ja gerade hier, wo praktisch die zwei Stecker von der VR-Brille in einen Adapter gesteckt werden, wovon dann ein einzelnes Kabel, was aber wahrscheinlich ja die zwei Kabel sind, nur halt einfach miteinander verbunden, zu der Prozessoreinheit führt.
So sieht's aus.
Die fand ich ganz nett, die hat so einen Clip-Clap. Man steckt vorne was rein, hinten kommt was raus. Man kann diese Plastikgehäuse kann man nach vorne und nach hinten schieben. Je nachdem, wo man gerade einen Stecker reinstecken will, wenn man es zurückschiebt, wird der Stecker dann wieder verdeckt.
Ja.
Zumindest auf der Frontseite.
Damit man die Stecker nicht abbricht, oder wofür soll das gut sein? Wahrscheinlich.
Ich glaube auch aus optischen Gründen, dass man nicht so einen dicken, langen Stecker daraus hängen sieht, sondern dass so ein bisschen kaschiert wird, weil sonst bräuchtest du das ja bei der Verlängerung auch, wo es ja viel wahrscheinlicher ist, dass was passieren könnte.
Ja.
Ich glaube, das ist optisch. Apropos Optik, sie hat ein sehr schönes Licht auch, ähnlich wie die normale PS4 und farblich auch angepasst.
Ja, in Weiß und in Rot, ne?
Ja, im Standby-Zustand auch. Und
ja, wobei sie natürlich im Standby-Zustand die PS4 ja gelb ist.
Ja, ich bin ja farbenblind.
Ah.
Ist das kein Gelb dann?
Ist leider ist es ein,
Dunkelrot.
Ein Dunkelrot und die PS4
oder lass mich in meiner Matrix Gelb. Einfach. Ich glaube, das passt.
Wenn die PS4 rot leuchtet, dann ist irgendwas kaputt.
Ja. Definitiv.
Sie kann, glaube ich, rot leuchten, aber dann ist irgendein Defekt, meine ich. Irgendwie ist da was. Normal nur weiß, gelb oder blau beim Starten ist ja blau.
Genau, richtig.
Oder aus.
Ja, jedenfalls geht von der Prozessoreinheit dann zwei weitere Kabel.
Mhm.
Ein mitgeliefertes HDMI-Kabel, welches man dann auf kurzem Weg mit der PlayStation verbinden kann.
Ja.
Und das eigentliche Kabel, was bislang
zum
Fernseher ging.
Das steckt man in die andere.
Genau, was das Durchschleifen
Buchse
ermöglicht. Dann stellte sich mir schon die erste Frage, schleift sie denn auch ohne Strom durch?
Nein.
Nein, kann man so sagen.
Ja.
Man muss tatsächlich den Stromstecker einstecken und dieses Kabel war ja dann in der dritten Box mit dabei.
Ja, zum Glück.
Dann kam noch ein Kabel, was ich nicht so toll finde. Das Mini-USB-USB-Kabel.
Ja.
Ich meine, klar, dass es irgendwo notwendig wird, ist schon logisch. Aber ich finde es halt nicht schön, weil die PS4 halt keine USB-Buchse auf der Rückseite hat oder so. Wenn man es eigentlich schön im Rack oder so drapiert hat, kommt jetzt unweigerlich so ein USB-Kabel da raus, welches dann irgendwie nach hinten geführt wird, an den hinteren Eingang der Prozessoreinheit.
Ja, deshalb haben wir die Pro bestellt, die ja an der Rückseite extra dafür einen USB-Anschluss beheimatet.
Genau. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sagen wollte, ich auch gerade sagen. Vielen Dank für die Info. Aber das würde das natürlich dann nochmal wieder etwas eleganter machen.
Genau.
Ja, dann kam ich zu meiner schwersten Herausforderung.
Die Kamera?
Ja.
Ja.
In zweierlei Dinge. Ich kriegte sie erst angeschlossen. Ich habe das ziemlich eng alles bei mir verbaut und ich muss das blind machen. Und es ist ja nichts Nervigeres, dass die PS4 nach hinten andersrum abgeschrägt ist.
Man ja, sieht das ist
gar
richtig.
Gar nichts, wenn man das von oben irgendwo reinguckt. Ich musste mir tatsächlich ein Bild
bei Google
anschauen.
Ja.
Und gucken, wie die PS4 von hinten aussieht. Damit ich annähernd weiß, wo ich mit diesem Stecker hin muss, den ich ja noch nie benutzt habe. Ich habe ja erstmalig eine Kamera angeschlossen.
Ach so, ja, stimmt. Nee, meine war ja schon angeschlossen. Die lag nur immer unten daneben und wurde nie benutzt. Also die hatte ich irgendwann mal angeschlossen. Aber gut, bisher brauchte man sie ja nicht, ne?
Also ich habe dann 3 Minuten, aber gefühlte halbe Ewigkeit gebraucht, sie dann anzuschließen und es passierte erstmal gar nichts. Beziehungsweise ich bin dann auf Einstellungen, Geräte gegangen und hat gesagt, Kamera nicht richtig angeschlossen. Hatte ich natürlich schon denken. Ich habe die ja vor Ewigkeiten gekauft, die Kamera, dass es nicht, dass sie defekt ist und keine Ahnung was. Habe dann aber einfach die Prozedur des Anschließens wiederholt und danach ging alles sofort. Also ich vermute mal, sie steckte noch nicht richtig in der Buchse.
Ja.
Weil das ist wirklich eine knifflige Fingerarbeit, bei mir zu Hause zumindest.
Ja, und dann hast du die Kamera aufgestellt. Und die Kamera kommt ja mit einem wirklich komfortabel langen 2-Meter-Kabel daher. Ja,
ich habe sie aufgestellt. Ich habe erst mein Wohnzimmer umgeräumt, weil dieses komfortable 2 Meter lange Kabel halt nicht ausreicht, um die Kamera dort zu positionieren, wo ich es gerne hätte. Weil ich mir halt irgendwann mal die Mühe gemacht habe, alles so zu verkabeln, dass der Fernseher an der Wand hängt und die PlayStation mit allen anderen AV-Receiver in einem Rack doch diagonal seitlich versetzt davon.
Mhm.
Das führt mich unweigerlich dazu, dass ich jetzt mit dem Rücken zum Fernseher demnächst VR spielen darf oder das mysteriöse Verlängerungskabel, was es in einem Amazon UK Store geben soll, aber auch ausverkauft ist, mir mal irgendwann besorgen muss.
Ich habe es definitiv gesehen und das ist sogar ein PlayStation-Logo drauf, also muss das was Offizielles sein.
Da habe ich halt nur gelesen, weil ich hatte mich dann sehr intensiv auf die Suche gemacht, während ich der Installation oder des Updates der Installations-CD gefrönt habe und habe nur gefunden, dass Sony immer was vorhatte, aber sich bis 2013 nicht dazu geäußert hat. Und danach schlafen auch die Berichte ein.
Gut, jetzt haben wir ja 2016.
Ja, es gab aber keine neueren Berichte mehr.
Ja, gut. Deswegen war ich hatte bisher auch noch nichts davon gehört, aber die Kamera war ja auch nie so ein beliebtes Gadget. Ne?
Also was ich gelesen habe, sehr viele Leute, die gesagt haben, letztendlich ist es ein USB-Kabel. Und haben eigenständig praktisch Verlängerungen gemacht, die durchaus zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt haben.
Ja, da musst du nur das Kabel auseinanderschneiden und löten und so. Und das sieht nicht so toll aus. Und hast du immer eine Fehlerquelle irgendwie.
Ja, das ist nicht schön halt. Das ist schon richtig.
Ist das so laut?
Ja.
Ja.
Ja, ich muss mir da noch halt was überlegen. Ich hatte ja die Hoffnung, es wäre Firewire, aber das ist es nicht.
Ja, du findest das Kabel bestimmt bei eBay irgendwo jetzt für 400 Euro. Weil ja, jetzt genau. Alle dieses Kabel wollen.
Ja.
Ich persönlich, oder möchtest du noch zu Ende erzählen deine Geschichte?
Nein, ich wollte jetzt eigentlich überleiten, dass du mir mal sagst, was dann für eine Erfahrung kam oder was du dann erlebt hast.
Ja, ich persönlich möchte mal noch kurz was zu dem Kabel der VR-Brille sagen. Was ich nämlich persönlich ein bisschen zu kurz finde. Also es hieß ja 5 Meter und 5 Meter habe ich gedacht, ja 5 Meter... wird wohl ausreichen. Und es ist auch 5 Meter mit der Verlängerung. Aber ich habe mich direkt bei der ersten Benutzung schon damit eingewickelt und da meine Gerätschaften aus dem Rack gezogen.
Also du musst anscheinend sehr intensiv...
Man muss aufpassen.
Ich würde dann Hanni dann doch sehr gerne mal beim Spielen beobachten. Das werde ich dann im Anschluss
tun. Das ist mir dann aber nicht nochmal passiert. Also gut, im Anbetracht dessen, dass man ja auch relativ nah bis maximal 3 Meter vor der Kamera sitzen soll, ist es natürlich eigentlich lang genug.
Sollte sich auch nicht mehr als einmal rumdrehen.
Ja, in seinem Drehstuhl. Habe ich auch nicht gemacht, aber irgendwie hatte ich es dann um die Beine gehangen und dann ist ja auch noch das Kopfhörerkabel, was man in diesen Universal
Online-Fernbedienung
einsteckert, ist ja auch noch da und dann ist man von Kabeln umringt und möchte dann spielen. Aber gut, das ist eine Gewöhnungssache. Irgendwie man muss halt das im Hinterkopf behalten, dass man sich nicht umdreht und nicht so oft umdreht und nicht über das Kabel rollt, wenn man einen Rollstuhl hat oder so.
Wenn man jetzt bei der Kritik des Kabels ist, kann man eigentlich direkt überleiten zu dem wirklich Positiven. Das ist wie die Brille, das ganze Headset am Kopf sitzt.
Ja, sehr bequem.
Mit zwei Verstellmöglichkeiten.
Und es wurde ja auch von anderen Seiten sehr gelobt, dass es also von allen Headsets tatsächlich das bequemste und komfortabelste ist. Auch, es ist...
Also ich hatte es jetzt
anders. Es sitzt ja auf dem Kopf, nicht so wie andere Headsets, dass man irgendwie nach hinten eine Befestigung und dadurch hast man halt keinen Druck vor den Augen.
Ich hatte es 1,5 Stunden auf am Stück.
Ja.
Und muss sagen, man vergisst es wirklich nach einer gewissen Zeit.
Richtig, ja. Wenn einem nicht schlecht wird zwischendurch.
Ja, gut.
Ja, das Ganze ist mit zwei schönen Druckknöpfen ausgestattet, die zum... Der eine zum Herausziehen des Visiers oder wie heißt es, des Displays, nach vorne schieben des Displays, zum bequemeren An- und Ausziehen, kann man das Display halt ein Stück rausziehen und dann wieder vor die Augen schieben. Und dafür gibt es halt einen Knopf, der das Ganze sichert und am Hinterkopf einen Knopf, der praktisch den...
Das Nackenband Nacken ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt,
aber Kopfband
halt stramm zieht bzw. löst.
Löst, genau. Zum Strammziehen ist ja dieses Drehrädchen. Ja.
Das übrigens, wenn man es so in der Hand hält, gar nicht funktioniert. Ich dachte erst, meins wäre kaputt, weil ich kenne das genau. Ja schon von anderen Helmen. Ja. Aber wenn man es am Kopf hat, funktioniert es einwandfrei.
Ja, es ist ja wirklich nur zum Strammziehen.
Ja, ja, ne? Genau. Und wie bei Skihelmen.
Dann lässt es sich halt auch nicht mehr lösen.
Ja.
Wenn du den Knopf drückst, ist es ja gelöst und dann kannst du es auch weiter lösen. Du musst den Knopf ja auch nicht gedrückt halten.
Ist ja wie so ein Zahnrad.
Richtig.
Und nur bei Skihelmen kenne ich es halt, dass man es auch im nicht angezogenen Zustand drehen kann und das geht hier nicht. Und da dachte ich schon, oh Gott, habe ich mal wieder was Kaputtes erwischt. Aber dem war nicht so. Insgesamt Verarbeitung natürlich wirklich hervorragend.
Ja, wir hatten ja ein bisschen Bedenken, ne? Weil das ja doch ein bisschen littig aussieht so.
Aber dem kann man, glaube ich, voll entgegnen.
Ja. Also es ist gut, man sollte sich vielleicht nicht draufsetzen. Oder?
Ja, das glaube ich führt zum.
Aber normale Benutzung, denke ich mal, hält das doch einige Zeit aus. Da braucht man sich, glaube ich, keine Angst,
ja,
keine
wenn du Sorgen siehst, auch machen. Bei so Messen und so Geschichten, wie oft dann das Headset auf- und abgezogen worden ist.
Gut, die legen natürlich dann auch Wert drauf, das meistens selber zu machen. Ne? Dafür haben die ja ihre Hostessen da.
Ja, schon, aber du trotzdem wird der Mechanismus ja ein paar
hundert Mal bedient. Ja, gut, der Mechanismus wird das aushalten, klar. Ja. Ich hatte eher Bedenken, dieses Teil zwischen Display und Kopfbefestigung.
Diese Verbindung.
Weil das ja doch nur ein so ein dünnes, in Anführungsstrichen, Plastikteilchen ist, was es zusammenhält. Aber auch das macht einen ganz guten Eindruck.
Sehr schön, sie dunkelt absolut ab. Das haben wir ja auch schon im Test vorher festgestellt. Aber das ist halt im Gegensatz zum Beispiel zur Samsung VR, wenn man die nicht perfekt sitzen hat, dann hat man immer so den Eindruck, als wäre noch ein Lichtschimmer drin. Bei der Cardbox
Cardboard. Ja, richtig.
Aber die dunkelt perfekt ab. Und dann hatte ich meinen ersten Schreckmoment.
Ja.
Ich hatte ja davon berichtet, dass ich bei der Samsung VR immer wieder das Problem habe, dass ich Nebelbildung an den Rändern habe. Das hatte ich bei den zwei Tests, wo ich sie bis jetzt auf hatte, bei der VR nicht. Und auf einmal sehe ich Nebel.
Ja, einen ähnlichen Moment hatte ich auch, genau.
Das war aber Gott sei Dank nur eine ganz kurze Phase. Ich meine, vielleicht ist er auch noch nicht ganz sauber. Ich habe ja erst diese Klebefolie abgemacht von den Linsen.
Die übrigens einige nicht abgemacht haben und sich gewundert haben, dass das Display so unscharf wäre. Und im Nachhinein dann gesehen haben, oh, da ist eine Schutzfolie auf den Linsen. Sehr ja, schön. Da ist ich eine Schutzfolie auf den Linsen.
Abgemacht, auch von den PS-Zeichen und allem möglichen. habe ich einen Fetisch.
Ja, das mache ich auch immer.
Ja, jedenfalls ist dann aber der Nebel verschwunden und auch dauerhaft, auch nachher mit mehr Bewegung. Ich nehme an, vielleicht hat das Gerät dann auch eine gewisse Betriebstemperatur erreicht, das Display, was dazu führt, dass dann auch überhaupt gar kein Nebel sich mehr bilden kann. Also absolut kein Problem. Dann hatte ich, aber da kannst du jetzt gleich vielleicht was zu sagen, dass man kann ja auch so Einstellungsroutinen durchführen. Das habe ich auch nicht gemacht, das hatte ich kurz übersprungen. Beziehungsweise nicht festgestellt und habe die Standardeinstellungen genommen, habe einfach losgelegt und war ich schon sehr zufrieden. Hier und da war mal was unscharf links und rechts, wo man sagt, klar, muss vielleicht so sein, aber dann gab es tatsächlich auch andere Demos, wo wir ja später ein bisschen zukommen, da war es auch wieder knackig scharf außen. Also das scheint dann tatsächlich immer von Fall zu Fall noch unterschiedlich zu sein und das, obwohl ich noch gar nicht diese Einstellungen durchgeführt habe, wo du vielleicht jetzt mal gerade was zu sagen kannst.
Ist halt die Frage, in wie groß wirklich jetzt diese Einstellung Auswirkungen auf die Qualität hat oder ob es einfach nur zur Beruhigung der Leute ist, dass man da was einstellen kann.
Ja, aber was kann man denn einstellen?
Man kann zum einen das Headset kalibrieren. Da gibt es dann einen Kalibrierungsmodus. Dabei hältst du das Headset in der Hand und dann leuchten alle Lampen und du musst das Headset in verschiedenen Richtungen vor die Kamera halten. Bild, auf so Felder werden dann am Bildschirm angezeigt, wo du dann die Lampen drin positionieren musst und damit kalibriert sich halt die Brille.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil ich muss es loswerden.
Ja?
Muss man es 10-mal oder mindestens 10-mal drehen?
Nein,
bevor es dann grün leuchtet. Kalibrierungseinheit wird gestartet.
Nein, es ist keine Drohne. In dem Fall muss man es überhaupt nicht drehen, sondern einfach nur...
Der eine oder andere wird den Seitenhieb vielleicht gerade verstanden haben. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja. Nein, man dreht es im Prinzip nur einmal rum. Hm? Du hältst es einmal von vorne, einmal von links, von rechts und von hinten. Ähnlich wie man das ja auch mit dem Move-Controller machen kann. Die kann man ja auch kalibrieren. Hm? Genau. Das Ganze gibt es auch nochmal für die Move-Controller für VR. Und dann hältst du einfach den Move-Controller eine gewisse Zeit, dann blinkt er in allen möglichen Farben in dem Bildschirm und dann ist auch der kalibriert. Und dann gibt es den...
Deine mysteriösen 70 Zentimeter.
Die PlayStation-Kamera hat gerade Spracherkennung aktiviert, weil ich PlayStation gesagt habe. Funktioniert übrigens auch sehr gut, die Spracherkennung der PlayStation-Kamera. Also, wenn du PlayStation sagst, dann springt die an. Ähnlich wie Hallo Siri.
Ja, ich sage ja PlayStation.
PlayStation. was wollte ich sagen?
Die 70 Zentimeter.
Die 70 Zentimeter. Der Augenabstand, der kann noch eingemessen werden oder eingestellt werden. Dafür sollte man sich möglichst genau 70 Zentimeter, da steht zwar ungefähr, aber ich habe gelesen, es sollte nach Möglichkeit genau eingehalten werden, diese 70 Zentimeter, mit den Augen sich vor der Kamera positionieren. Die Kamera macht dann ein Foto mit beiden Objektiven und man hat dann praktisch zwei Fotos nebeneinander und dann muss man auf diesen vier Augen, die man dann sieht, Fadenkreuze positionieren und die Konsole berechnet dann den Augenabstand.
Also man braucht jetzt nicht mit einem Zollstock am Fernseher rumhantieren.
Ja, das werde ich mal ausprobieren. Ich habe es ja auch nur ungefähr gemacht.
Ja, die 70 Zentimeter.
Die 70 Zentimeter, ja.
Aber du brauchst da nicht den Augenabstand am
Fernseher messen. Nein, 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 nein.
So,
nein.
Da positionierst genau. Du das Fadenkreuz in deiner Pupille.
Richtig.
Und das war's da.
So sieht's aus.
Ja,
das Auge wird dann auch nochmal vergrößert dargestellt.
Da freue ich mich dann heute Abend ja mal drauf, dass ich das dann.
Und dann soll angeblich das Bild noch schärfer werden. Für die Leute, die vielleicht Probleme damit haben. Aber ich denke, so eine große Auswirkung wird es nicht haben.
Ja, ich kann es dir ja berichten. Ich habe ja jetzt so 2 Stunden gespielt ohne diese Einstellung. Vielleicht tut sich ja bei mir was.
Also ich hatte auch teilweise das Bedürfnis, es noch schärfer zu haben. Vielleicht liegt es ja daran. Ich werde das auch nochmal genau machen, weil ich habe ja wirklich nur geschätzt. Und geschätzt 70 Zentimeter können auch mal schnell ein Meter oder nur 50 Zentimeter sein.
Dann gab es noch eine Einstellungssache, dass du generell bei der Kamera, ist ja für die Kamera positionieren so, dass du diese drei Bilder oder die Kamera so positioniert ist, dass du ja deinen Kopf in drei Bereiche haben kannst. Aber was mir aufgefallen ist, jetzt weiß ich nicht, ob das dabei lag, dass ich es nicht richtig justiert habe. Ist das richtig, wenn du jedes Mal die VR-Anwendung startest, dann einmal auch nochmal kurz die Kamera justieren musst, dass dieses Fenster halt aufpoppt, so ein invertiertes Kamerabild?
Je nach Anwendung, ja.
Ja, ich war mir nicht ganz sicher, weil ich hatte halt noch einen Glastisch auch da in der Nähe, der immer reflektiert hat und meine Tracking-Lights von Headset verdoppelt hat.
Man sieht ja dann tatsächlich auch nur die Lampen.
Ja, ich habe nur Lampen gesehen.
Sonst erkennt man ja nichts.
Mein Glastisch und das Verspiegelte war alles.
Nee, genau, dann ist ein invertiertes, wahrscheinlich kommt es auch noch, weil man ja doch in einem abgedunkelten Raum wahrscheinlich spielen sollte, aufgrund des Trackings, weil es dann einfach besser und genauer funktioniert. Ja, man erkennt dann ein invertiertes Bild, auf dem man die Lampen des Headsets sieht und man sich in diesem Rechteck oder Quadrat positionieren soll.
Das gleiche auch für den Cursor.
Dann. Einfach nur, damit man sicher geht, wenn man das Ding aufhat, hier, ich sitze mitten im Raum, an der Stelle, wo ich immer sitze und nicht irgendwo am Rand, wo ich dann gleich die Blume von der Fensterbank schmeiße oder so.
Ja, jedenfalls ist es, denke ich, recht einfach oder gut verständlich alles dargestellt. Es gibt ja auch die Videos, die du schon angesprochen hattest.
Ja, es gibt jetzt auch neue Videos zur Reinigung des Headsets. Kann man sich auch mal angucken. Also nicht mit irgendwelchen scharfen Mitteln an die Linsen gehen.
Scheuermilch.
Scheuermilch schon mal gar nicht. Ja. Aber auch nichts mit alkoholhaltigen oder Lösungsmittel oder irgendwie so ein Quatsch. Da würde ich dann doch eher vielleicht so alkoholfreie Brillen, Putz, Flüssigkeit oder sowas nehmen.
Guten Spiritusglas an von Frosch.
Genau. Nein, den würde ich nicht nehmen. Das nur so am Rande. Ja.
Ja, und dann lief es im Prinzip.
Genau, dann lief es. Dann
und
ist
ich hatte direkt so einen Überraschungseffekt, weil ich habe ja zweimal bis jetzt das Headset aufgehabt, aber ich sah auf einmal einen Controller vor mir in der Luft rumschweben.
Ja, aber nicht direkt, nach dem Einschalten.
Nee, als man dann die Demo-Disc zum Beispiel gestartet hat.
Gut. Nein, nicht nach dem Einschalten. Direkt nach dem Einschalten ist man ja automatisch in diesem Cinematic-Modus.
Richtig, er dupliziert das Bild auf den Fernseher. Da vielleicht ganz kurz noch, man kann da in den Einstellungsmenüs sagen, wie groß im Cinematic-Mode der Bildbereich sein soll.
Richtig.
Ob jetzt ein kleines Sichtfeld, mittleres oder großes Sichtfeld. Ich habe bis jetzt erst mit dem mittleren Sichtfeld ein bisschen rumexperimentiert.
Ja. Also standardmäßig ist ja auch das mittlere aktiviert. Ich finde das große auch sehr unkomfortabel. Also da kriege ich dann schon recht schnell Kopfschmerzen auch. Vielleicht auch eine Trainingssache, aber das Bild ist dann doch einfach zu gewaltig.
Ja.
Für ein normales Spiel oder einen normalen Film. Also da ist die mittlere Einstellung, denke ich, die beste Wahl.
Ja, aber ich war positiv überrascht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein oder andere Spiel tatsächlich auch so Spaß macht.
Ja.
Also ich freue mich direkt drauf, wenn ich jetzt am Wochenende mal meinen Rennsitz nochmal auspacke und mal eine Runde Project Cars fahre. Mhm. Einfach nur mit dem Headset, ohne jetzt irgendwelche Features, weil ich meine, zu den Demos kommen wir gleich noch. Aber um einfach... Das Erlebnis ist einfach nochmal grandioser dann. als wenn man auf dem Bildschirm guckt, der 20 Zentimeter oder 30, 40 naja. Zentimeter höher ist, wie man sitzt und so weiter. Und jetzt hat man es vor der Nase. Das reicht schon aus. Das ist allein schon ein Feature, was ich super finde.
Richtig, das stimmt. Ja, die Position kann man immer wieder zurücksetzen, wenn man die Optionstaste gedrückt hält.
Wenn man sie lang genug
drückt. Wenn man sie lang genug drückt, genau. Dann kann man praktisch den Bildschirm ja, sich wieder zentriert vors Gesicht setzen lassen. Das heißt, man kann diesen Cinematic-Modus zum Beispiel auch im Liegen nutzen. Ja, ich muss dafür nicht unbedingt in die Kamera schauen oder auch mit dem Rücken zur Kamera oder sonst wie im Kopfstand. Ist alles möglich. Ja, das nur dazu.
Ja, das waren so die technischen Teile. Ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich denke, sonst nicht.
Nee.
Ja, gut, dann hat man eine Demo-Disc dabei, konnte man sich aber auch vorher schon runterladen. Es gab so direkt ein System-Update auch noch für die Prozessoreinheit.
Genau, von 1.5 auf 2.0.
Ja, das war aber ratzfatz runtergeladen.
Jo, es waren irgendwie 9 MB oder so, ja. 10 MB maximal. Ja, das habe selbst ich schnell installiert bekommen. Während die große Demo-Disc aus dem US-Store noch am Laden war. Die hat 4 Tage bei mir geladen. Mit diversen Abbrüchen, immer wenn ich abends nach Hause kam, Download konnte nicht fortgeführt werden. Aber gut, das ist eine andere Sache, das ist meine Internetverbindung.
Ja, ich glaube, ich habe zwar nicht die amerikanische Version nicht, die ja deutlich umfangreicher ist, da kann Hanni aber gleich noch was zu sagen. Ich habe die deutsche Version als CD eingelegt, das hilft einem aber auch nicht so wirklich viel, weil er fängt erst gar nicht von der CD großartig an zu installieren, sondern möchte direkt das Update aus dem Internet ziehen. Wofür man dann erstmal gewaltig Platz scheffeln muss. Und dann hat bei mir die Installation, ich glaube, so 17, 18 Minuten gedauert. So mal als Seitenhieb zu meinem
Aber das Update ist auch dann nur 9 GB oder was sagtest du, groß?
Um den Dreh rum. Ja, aber ich glaube nicht, das ist schon der Inhalt der CD. Weil der hat die CD gar nicht installiert bei mir. Großartig.
Weil diese Vollversion aus dem US-Store, die mittlerweile wohl auch im deutschen Store ist, zum Download.
Ja, aber die hat er ja bei mir nicht geladen, weil ich habe ja nur die...
Nee, die musst du schon im Store auswählen und separat laden. Ja. Das ist ja eine ganz andere...
Nee, aber ich hatte die CD halt eingeladen, gelegt und sagte er direkt updaten und ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also die CD hat er gar nicht mehr, glaube ich, installiert. Habe ich jedenfalls nicht so festgestellt. Man muss aber, wenn man es startet, die CD einlegen. Ja. Das finde ich dabei ein bisschen... Ich wollte sie eigentlich schon wieder schön in den Karton wegpacken, nachdem ich da die Gigabyte
du musst mal schauen, ob der wahrscheinlich von der CD auch noch was installiert hat. Ne? Also das wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass die 9 GB jetzt alle 8 Demos waren. Also die Originalversion ist knappe 40 GB groß.
Dann hat er vielleicht beim Downloaden, während ich nochmal der Kiste und den ganzen Kabeln gefrönt habe, hat er beim Downloaden wahrscheinlich die CD gleichzeitig installiert. Das kann natürlich sein.
Genau.
Ja, kommen wir mal zu den Demos. Fängst du an?
Zu den Demos, ja.
Oder generell, was du schon gespielt hast, was du ausprobiert hast, zu deinen Übelkeitserlebnissen.
Ja, was habe ich denn ausprobiert? Ich habe
Musst du auf deinen Spielverlauf gehen, oder was?
Neben der Demo-Disc gab es ja auch noch den Playroom kostenlos zum Download. Mhm. Und noch
den konnte ich zum Beispiel noch gar nicht ausprobieren, weil ich mit der Kamera das noch nicht so.
Noch diverse andere Spiele kostenlos und Filmchen und so weiter und Apps, die man da auch mittlerweile im deutschen Store größtenteils runterladen kann.
Ja, dann fangen wir mal mit deinen Highlights an.
Und ja, mein persönliches Highlight ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, aber das ist tatsächlich dieses Alumet oder wie es heißt. Da war ich ja wirklich sehr angetan von. Ich glaube, das war sogar das Erste, was ich ausprobiert habe. War es das Erste?
Ja, dann erzähl mal,
ich glaube, ja.
Worum es geht und warum es dir so
Es ist im Prinzip ist es ganz einfach. Es ist nur ein Animationsfilm, würde ich jetzt mal sagen. Aber ein Animationsfilm mit Positionstracking. Und das ist ja wirklich sehr schön gemacht. Die Figuren sprechen nicht, also es ist praktisch ein Stummfilm, nur mit Musik. Und ja, die Geschichte ist so ein bisschen angelehnt an das Märchen von wem ist es? Hans Christian Andersen, glaube ich. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Ja gut, das würde jetzt jedem was sagen, das ist völlig klar.
Ja, aber es ist natürlich, es spielt in einer Wolkenstadt, in einer so schwebenden Stadt und so, und da ist halt dieses Mädchen und auch noch andere Figuren, die da mitspielen. Und ja, das ist ja, es ist sehr zauberhaft gemacht und aber was mich so begeistert hat und ja, wo ich total irgendwie, ich wie so ein kleines Kind zu Weihnachten bin ich hier, ja, wenn ich nicht verkabelt gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich hier so rumgetanzt und hoch, wie toll.
Ja, unser Hanni ist ja was ganz Besonderes. Das haben wir ja schon in den letzten Folgen auch schon mitbekommen.
Wie man dann so um die Figuren rumgucken kann und dann kann man so unter die Brücke gucken und da bewegt,
ich passiert dann was.
Unter die Brücke gucken. Unter die Brücke. Und dann kommt da so ein Schiff reingeschwebt und dann denke ich, oh, steckst du mal deinen Kopf da durch. Und dann kannst du tatsächlich in dieses Schiff reingucken und da bewegen sich dann Zahnräder und zwei Figuren, die da was machen. Und das war schon, weil ich dieses Positionstracking habe, ja, kennt man ja von den Cardboards und so ja nicht, und von den Handylösungen und von den Demos, genau. Also das war schon mal wieder
obwohl ein Highlight. Das Positionstracking hatte ich ja, aber das hast du gar nicht genau ausprobiert bei Resident Evil ja ein bisschen, dass ich ja auch in dieses Becken mit dem Blut reingeguckt habe.
Genau, und das, ja, das hat super schön funktioniert und man konnte sich auch doch recht weit bewegen und auch richtig nah an die Figuren drangehen. Und es war so eine schöne, warme Stimmung. Also das hat was. Also das sollte man sich mal angucken für kostenlos. Ist, glaube ich, auch nur eine gewisse Zeit kostenlos. Und dauert dann eine Viertelstunde oder so.
Ich habe eine Viertelstunde lang erstmal meinen Controller angeschaut, den ich vor mir bewegen konnte.
Ja. Ja. Auch noch kostenlos gibt es Invasions. Das ist im Prinzip ähnlich aufgemacht. Das ist auch so ein Animationsfilm. Aber ja, das hat mich jetzt nicht so umgehauen. Mhm. Kann man sich mal angucken. Aber ja, kann man sich halt mal angucken.
Ja, mein erstes Spiel war selbstverständlich Drive Club. Ich meine, ich bin jetzt kein Drive Club-Freund, aber es ist halt eine Rennsimulation oder ein Arcade-Racer irgendwo dazwischen. Da muss ich erstmal eine Lanze brechen. Also in VR kann man schon Richtung Simulation gehen und nicht sagen, dass es mehr Arcade ist. Das bringt natürlich dann vielleicht das ganze Feeling mit sich. Mhm. Im ersten Moment, das hatte ich dir ja auch kurz geschrieben, war ich etwas von der Grafik enttäuscht. Wobei natürlich so ein Racer in der Form, wie er da umgesetzt wird, natürlich auch grafisch einiges abverlangt. Also was schon mal ziemlich cool war, du wirst in das Cockpit eingeblendet. Ich meine, hast du schon ausprobiert jetzt zwischenzeitlich?
Nee.
Nein?
Überhaupt
nicht. Also sitzt also praktisch im Fahrersitz und kannst dann wie, als wenn du deinen Sitz mit der Sitzschiene nach vorne und nach hinten machen, das Lenkrad näher ranholen, beziehungsweise du dich näher ans Lenkrad oder nicht, sodass du das Gefühl hast, ich habe jetzt die Position und auch hoch und runter, dass du das Lenkrad in einer natürlichen Position vor dir.
Du hast es mit Lenkrad auch gespielt?
Nein, oder? Das nein, virtuelle Lenkrad.
Ach so.
Das virtuelle Lenkrad. Dass das aber an der Stelle ist, damit du das Gefühl hast, dass du aus dem Cockpit rausguckst, so wie du es beim normalen Fahren guckst. Und dann ist das genau das gleiche, wie du gesagt hast, mit nach vorne beugen, nach hinten beugen und so weiter. Du kannst dich halt in deinem kompletten Auto umschauen. Ja. Nicht nur umschauen, sondern du kannst auch neben das Lenkrad schauen und so weiter. Das ist eine klasse Sache. Völlig irritierend im ersten Moment, weil die Umgebung draußen, also es ist erstmal im Stehen ist es wirklich so, würde ich sagen, ist die Simulation 1+. So, und dann fährst du halt los und dann brechen die ganzen Eindrücke über dich herein natürlich.
Weil? Und,
bitte?
Weil
ja, weil dann die ganze Szenerie an dir vorbeifliegt und dann denkst du so, verflixt, das ist gute PS2-Grafik. Gute PS2-Grafik. Also wie ein Rennspiel damals
Gran Turismo 4.
Perspektive war.
Gran Turismo 4.
Ja.
Das war ja, sah ja schon sehr, sehr gut aus.
Ja,
auf der PS2.
Das ist auch, vielleicht, ich würde sogar den Effekt oder den Effekt nennen, verwaschen ein bisschen. Das ist ein bisschen so das Problem. Du hast keine gestochen scharfen Pixel, wie du es bei Gran Turismo 4 dann schon hattest. Hm. Sondern es ist etwas verwaschen. Also das klingt jetzt dramatischer, wie es dann wirklich ist, weil wenn du dann mal 5-6 Minuten oder 2-3 Minuten gefahren bist und hast dich an die ganze Geschichte gewöhnt, bist du natürlich voll eingetaucht und dann ist das auch nicht mehr so schlimm. Aber es war so der Moment, wo ich gedacht hatte, wäre doch jetzt mal der 11. November. Schau's mal, wie das Ding auf der Pro aussieht.
Ja.
Framezahl völlig perfekt.
Bringen, hoffentlich.
Bewegung im Cockpit, Bewegung auf der Strecke, ist mir nichts aufgefallen und da bin ich hier und da schon mal ein bisschen empfindlich. Natürlich für das VR-Erlebnis, da muss man natürlich vielleicht wenn man es jetzt mal länger fährt und jetzt mal wirklich auf Rundenzeit fährt, hier und da noch ein paar Abstriche machen. Aber das Erlebnis an sich, weil ich sagte immer, was macht denn VR mit dem Rennfahren? Ein bisschen nach links auf dem Cockpit gucken, ein bisschen nach rechts. Das hat man ja damals schon mit der Kamera gehabt, dass wenn man den Kopf gedreht hatte, wobei es Banane war, man dreht den Kopf und muss trotzdem auf den Fernseher schauen. Das war ziemlich widersprüchlich. Aber nein, es ist viel beeindruckender. Man braucht es zwar nicht beim Rennen, aber die 10 Minuten sich in seinem Cockpit umzuschauen und den Ganghebel von der Seite zu sehen und so weiter, das ist schon nicht schlecht und das ist dann schon das große Highlight. Ansonsten glaube ich fast, aber das kann ich dann erst in der nächsten Folge sagen, ist, glaube ich, wenn du dich von dem VR verabschiedest und einfach nur den großen Bildschirm nutzt, eventuell, theoretisch, wäre natürlich ein 3D-Effekt schön, reicht das dann theoretisch völlig aus. Also ich glaube nach wie vor, ein Racer ist jetzt nicht unbedingt prädestiniert für VR. Ganz anders sieht es, glaube ich, vielleicht aus, wenn du einen Formelwagen fährst, einen offenen Wagen, nicht im Cockpit.
Naja.
Da sieht die Welt, deswegen hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, Motorrad-Racer kann ich mir auch super gut vorstellen. Aber so ein Tourenwagen, wenn du im Cockpit sitzt, geht zu viel Rechenpower einfach für unwichtige Dinge verloren, für das Cockpit, was halt vor dir rum ist. Die haben die Armaturen, dein Drehzahlmesser geht hoch und runter, die Nadel kannst du weiter von links und rechts anschauen, alles perfekt und toll, aber das kostet ja alles Rechenpower. Und klar, wirklich auf ein Formel-1-Spiel bin ich natürlich wirklich gespannt, weil wenn dich einer überholt und du guckst einfach nach links und siehst, dass er an dir vorbeifährt, das ist natürlich wieder dann ein Feeling, glaube ich, was wieder sensationell sein. Ja, das war halt mein erstes Spiel. Das war
ja, wir warten mal auf die Pro und dann sehen wir weiter. Also ja, genau. Ich erhoffe mir auch sehr viel, weil die Kantenglättung ist wirklich bei den meisten Spielen nicht sehr schön. Und das liegt ja tatsächlich am Spiel und nicht oder an der Konsole dann und nicht, wie viele auch denken, am Display
glauben. Nein, dafür siehst du ja einfache Spiele, die
richtig
viel strukturierter sind. Die sind ja dann wirklich scharf. Das muss man ja sagen. Also es sieht einfach daran, wenn halt 90 Frames pro Sekunde berechnet werden sollen, dann geht so eine Kantenglättung halt schon mal über die Wupper.
So sieht's aus. Ja, ich muss das auch mal testen.
Danach hatten wir uns, glaube ich, fast gleichzeitig oder ziemlich zeitnah ein Spiel oder Spiel, ein Erlebnis angeschaut.
Ja?
Ja, unsere Tiefseefahrt.
Die Tiefseefahrt. Nee, stimmt, die hatte ich mir zuerst angeschaut. Das war mein erstes.
Okay.
Aber gut.
Ja, jedenfalls, worum geht's da?
Da fährst du in die Tiefe.
Ja, mit einem, genau. Von einem Schiff aus, was man anfänglich auch noch an der Wasseroberfläche sieht, wenn man nach oben schaut. Richtig. Da kommen wir dann auch so ein bisschen an die Grenzen, würde ich in dem Zuge vielleicht gerne erwähnen, dass wenn du dich so bewegst, dass du, also ich meine, um 360 Grad drehen ist ja kein Thema, weil das Headset ja auch rückwärts getrackt werden kann. Allerdings, wenn du strack nach oben schaust oder vielleicht sogar ein bisschen mehr wie senkrecht nach oben, Kopf noch in den Nacken ein bisschen streckst, dann werden irgendwann mal die Tracking-Lichter nicht mehr oder die Lichter nicht mehr getrackt und dein Bild wird kurzfristig schwarz.
Das hatte ich in dem Fall nämlich nicht. Also ich habe auch mal nach oben geguckt, aber
ja, so das, richtig, Kopf ja, in den Nacken. Also
keine Ahnung. Ich habe ja versucht, mich dabei mal über die Brüstung da aus dem Korb zu lehnen. Das hat ja leider nicht funktioniert.
Ja, gut,
das ist das Spielbedingt. Da kam dann auch immer die Meldung, dass ich außerhalb des Spielbereichs.
Also nach unten geht das mit dem nach unten gucken viel, viel weiter. Und ich weiß gar nicht, ob ich es da überhaupt hingekriegt habe. Nee, ich glaube nicht. Aber nach vielleicht oben habe ich es regelmäßig, habe ich 5, 6 Mal ausprobiert, um einfach zu gucken, wo ist jetzt der Punkt, dass es abbricht.
Aber vielleicht das ist aber dann auch nochmal mit der Kameraposition zu tun, wo man die platziert.
Selbstverständlich, ganz klar. Und natürlich, bei welchem Spiel schaust du halt auch dem extra. Ich habe halt immer der Leine nachgeschaut, also meiner Kette, wo mein Tauchkorb dranhängt.
Aber da passiert ja auch
nichts. Noch.
Da passiert ja auch
nichts. Da passiert nichts. Das ist einfach nur mein Fetisch dann wieder zu gucken, wie lang noch, wann sehe ich das Schiff noch. Weil es wird ja immer dunkler und dunkler und dunkler.
Und dann schwommen da Rochen rum und irgendwann, je tiefer man kam.
Ja, und das sah schon sehr schön aus.
Also Leuchtquallen und so Sachen.
Und wenn du das Schöne war auch,
dann eckte man schon mal an.
Nein, so komische Schnorchelblumen.
Ja.
Und wenn du die anguckst, immer in die Richtung, wo du guckst, zogen die sich ein und.
Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Doch, muss ich nochmal gucken. Weil du hast ja einen Scheinwerfer in die Richtung, wo du guckst, da war das Licht am stärksten. Ja. Und wenn du die dann angeblendet hattest, dann haben die sich zurückgezogen.
Ah, ja.
Gut, das ist kein Feature, das hat es früher alles schon gegeben, aber unter VR ist das einfach wieder erwähnenswert. Das ist, es ist keine super tolle echte Grafik gewesen. Es war mehr so eine Fantasie-Unterwasserwelt.
Ja.
Aber es hat völlig ausgereicht.
Aber die Grafik, die war schon, schön, schon ja. ganz schön. Ja.
Natürlich, aber jetzt nicht
fotorealistisch. Was nicht so schön war, waren die Texturen, die doch im näheren Bereich sehr, sehr matschig aussahen. Zum Beispiel diese Sauerstoffflasche oder...
Ja, wie hast du dich wieder ranbewegt? Ich habe schön
brav, Nee.
Wie ich es in Recht gemacht hätte, weil ich mich nicht getraut Nein. hätte.
So weit kann man sich ja nicht bewegen in diesem Spiel. Aber da siehst du auch schon aus der Entfernung, wie matschig da diese Nadel von der Druckanzeige
ist. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Aber das fand ich auch wirklich schön und macht richtig Lust auf mehr Erlebnisse. Ja. Fremde Welten, auf dem Mars rumzutaumeln.
Genau.
Auf solche Dinge halt. Also,
so ist es.
Toll. Ja, Riggs?
Ja, Riggs haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? Habe ich jetzt auch nicht nochmal ausprobiert. Ich habe ja direkt die Vollversion gekauft, die noch da liegt, noch unangetastet.
Ja, ich habe es ganz kurz gestartet, wollte einfach nur wissen, zum Vergleich, ob es das gleiche Feeling ist wie beim Test.
Ja.
Das war's. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir die Pro hatten bei einem Test, aber bei der Gamescom.
Ja, das also, sah ja auch sehr, sehr gut aus eigentlich.
Ja, also und das ist auch geblieben. Ich habe noch ausprobiert, ich weiß aber nicht, wie der Name war, dieses Starfighter-Spiel, wo man im Weltraum umherspielt, sich drehen und knüppeln und schießen kann.
Eve Valkyrie. Valkyrie.
Ja,
Eve
genau, Valkyrie. So hieß es. Ich finde das Spiel furchtbar, völlig überfrachtet, aber das, ich bin schon bei ganz normalen Side-Scrollern. Ja. Raumschiffspielen heutzutage überfordert, wenn ich da meinen Neffen zuschaue, mit wie vielen Explosionen die gleichzeitig am Bildschirm klarkommen. Ich nicht, aber positiv, mir ist nicht schlecht geworden. Dieses ich habe mich rumgedreht, vor, zurück und geschossen und alles. Ich habe nichts hingekriegt, okay, aber mir ist nicht schlecht geworden und das fand ich gut.
Dieses Spiel ist ja auch so das, der Must-Have-Titel eigentlich, ne? Wenn man sich so umhört in der Community, alle Ja, das ist ja, das Spiel, was so als erstes genannt wird. Aber
U25, mir
persönlich gefällt das auch überhaupt nicht. Also es ist schön gemacht, es funktioniert alles und das Feeling ist auch gut, es macht durchaus Spaß, aber die Langzeitmotivation, die fehlt mir irgendwie. Eigentlich schießt du ja die ganze Zeit nur Raumschiffe ab, ne?
Also, ja, wenn man kann, sie denn
das passiert ja sonst, wenn man sie trifft.
Ja, überall was und überall Blinklichter und Anzeigen und Zielvorrichtungen und
ja,
nein, hast du nicht gesehen.
Das ist nicht so.
Aber ich glaube, es ist einfach für eine andere
wahrscheinlich, ja.
Gamer-Fraktion gedacht. Und die werden, glaube ich, richtig Spaß mit dem Spiel haben. Weil es funktioniert super. Ja. Allein schon mit dem Rausschießen, da kommst du so ein bisschen vor wie ein
das ist natürlich
wie Kampfstern Galactica.
Das ist natürlich ein toller Moment dann.
Ja, wenn du dann rausgefeuert wirst, wie mit der Viper, ja. Dann musst du direkt sagen, jetzt ein schönes Spiel, Kampfstern Galactica, das ist schon toll. aber dann geht es auch schon so richtig ab, dass man gar nicht weiß.
Was und so auch Sache da, ist. Wenn man dann wieder an die größeren Raumschiffe da ranfliegt, dann sieht man doch wieder die sehr matschige Texturen, Grafik und ja, das wird aber alles besser demnächst, hoffentlich.
Ja, du musst ja auch mal so sehen, auch die Programmierungen müssen ja auch erst wieder dahingehend.
Es muss ja alles neu erlernt werden. Genau,
richtig. Ich tue da einfach nur immer die PlayStation 2 vorweggeben. Was zu Launch der PlayStation 2, wie die das Titel ist ja, aussahen.
Ist ja immer so.
Es gab eigentlich Gran Turismo, das war natürlich ein super Titel, aber viele andere Titel oder Spiele kann man mit der dritten Version dann zum
aber
Ende
vergleich der PlayStation mal, 2 überhaupt nicht verteilen. Vergleich mal Gran Turismo 3 mit Gran Turismo 4, das war ja auch nochmal ein großer Sprung.
Ja, definitiv.
Auf der PS4. Ja, was ich noch sehr toll fand, was ich auch schon vorher auf der PS3 sehr toll fand, ist dieses Tumble. Habe ich jetzt nochmal ausprobiert, mit den Klötzchen übereinander stapeln.
Ja, ich habe mir nur ein Video angeschaut.
Das ist ein bisschen erweitert worden. Also auf der PS3 war es ja nur mit den Move-Controllern, dass man verschiedene Klötze übereinander gestapelt hat und eine bestimmte Höhe erreichen musste mit den vorgegebenen Klötzen. Das ist ein bisschen erweitert worden. Es gibt also neben diesen Klötzchen stapeln auch noch ein, so eine Art Rätsel-Level, wo man dann so einen Laserstrahl zum Ziel lenken muss, jetzt in der Demo. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere unterschiedliche Sachen. In der Vollversion, wo du dann praktisch Spiegel platzieren musst, gab es ja auch schon alles, aber halt nicht in VR. Und die Version, dass man Türme sprengen muss und dann, ich glaube, das gab es aber auch vorher schon, die Klötze auf einer Zielscheibe praktisch, die dann verschiedene Punktbereiche hat, schleudern muss.
Ich hatte mir das Video angeschaut und bei Tumble dachte ich so das erste Mal, das wäre cool, wenn man jetzt sein Gegenüber mal sehen würde, mit dem man vielleicht spielt. Auch wenn es nur ein Avatar ist oder auch wenn es nur die hohle Brille ist, mit dem Controller, der in der Luft rumschwebt. Aber Hauptsache, man kann einen angucken und sagen, Edge oder so. Und der würde das dann halt auch in der VR-Welt dann wahrnehmen und man würde halt in Echtzeit miteinander sprechen. Da dachte ich mir so richtig, so ja, wie wenn man halt Jenga zu Hause spielt.
Gut, aber das ist ja jetzt kein Multiplayer, sondern...
Nein, aber ja, ich hatte so gedacht...
Feature. Das könnte ich mir bei diesem Jenga, Krenga oder wie es Krenga heißt, glaube ich, was auch noch kommen soll, gut vorstellen.
Weil da gibt es ja direkt immer diese sozialen Interaktionen bei so ja, Spielen und das fand ich dann schon gut oder fände ich gut.
Ja, und vielleicht, um dann jetzt gleich mal zum Ende zu kommen, oder?
Ja, wir haben so langsam...
Das letzte... Das
sind ja auch unsere ersten Erfahrungen.
Die letzte große Erfahrung, die ich gestern Abend gemacht habe, bevor ich dann ins Bett gegangen bin und schlecht geträumt habe, das war dann Until Dawn, Rush of Blood, wo ich ja wirklich skeptisch war, dass das funktioniert und ja...
Das muss ich ja gleich noch ausprobieren, hast du ja gesagt.
Richtig.
Ja sehen,
ich will sehen, wie du reagierst. Wie ich mich bewege. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zart beseitet, wer weiß. Weil mir auch hier Alumetz sehr gut gefällt. Vielleicht ist es einfach meine Welt. Aber ich war doch sehr schockiert teilweise, was da so auf einen zukommt und was da so zu sehen gibt. Und die Schockmomente waren schon heftig. Also sowas hatte ich bisher in einem Horrorspiel, obwohl ich auch gerne mal ein Horrorspiel spiele, noch nicht. Obwohl es eigentlich nur eine virtuelle Geisterbahn ist mit zwei Pistolen in der Hand.
Also ich freue mich, das gleich auszuprobieren, weil ich es zu Hause noch gar nicht könnte in der Art und Weise, weil ich die Räumlichkeiten noch nicht geschaffen habe.
Und auch ja, das habe ich ja in der Vollversion bestellt, wo es dann 7 verschiedene Level, habe ich gelesen, gibt es.
Da. Ja, mein Enderlebnis von vorgestern Abend war dann, dass ich festgestellt habe, dass man nicht einfach nur das Headset ausmachen sollte, sondern man sollte auch die VR-Anwendung, die man gerade spielt, auch richtig beenden. Denn sonst ist das Bild, was selbstverständlich am Fernseher noch bleibt, dann auf einmal verzerrt. Es geht in die Mitteldarstellung, Cinematic Mode im Prinzip, und man hat schwarze Balken rechts und links und Schriftzüge sind verschwommen und also da ist dann irgendein Fehler im Gange. Also man muss, wenn man die VR, wenn man also jetzt VR beenden möchte, auch die Anwendung beenden und dann das Headset ausmachen und dann hat man sofort wieder durchgeschleift das ordentliche Bild, nur nicht andersrum.
Ja, wobei du ja tatsächlich, sobald du die VR-Anwendung startest, bist du ja im VR-Modus und die Prozessorbox ist dann im Cinematic oder im Social Screen, wie es so schön heißt.
Richtig.
Und dieser hat halt eine geringere Auflösung.
Ja, nein, aber nein, wenn du das Headset ausmachst, ohne die Anwendung zu verändern,
richtig,
hast gut, du Fehler am Bildschirm. Nicht nur eine schlechtere Auflösung, sondern du siehst, kannst die Schrift nicht mehr lesen, weil sie verzerrt ist mit Schattenwirkung.
Sieht es denn besser aus, wenn das Headset an ist am Bildschirm?
Ja, natürlich.
Weil
nein, es sind richtige Fehler.
Der,
ich habe mit Headset...
Ja, ich hab's gesehen, aber mir kam das nicht so vor, dass das Bild schlechter aussieht.
Doch, also nein. Es sieht aus, als hättest du Störungen.
Also es sieht schlechter aus als das normale Bild, ja.
Nein,
aber,
als hättest du Interferenzen auch richtig.
Wir werden das testen.
Es ist definitiv nicht empfehlenswert. Es sieht aus, als wenn was kaputt wäre.
Ja, dann warten wir auf die Firmware 2.1.
Ja, aber nein, es ist ja auch nicht schlimm, dass man erst die VR-Anwendung beendet, bevor man das Headset ausmacht.
Normalerweise brauche ich die ja dann auch nicht mehr. Du kannst sie ja nachher noch ausmachen, oder?
Nein. Ja, natürlich.
Ja, also du kannst das Headset ruhig ausmachen. Siehst dann, oh, das Bild sieht schlecht aus, beendest du die Anwendung noch, weil du brauchst sie ja dann eh nicht.
Die Reihenfolge habe ich nicht probiert, also das kann ich hier nicht sagen. Aber wird wahrscheinlich so sein.
So habe ich es gemacht und sollte funktionieren.
Aber bei mir waren am Bildschirm definitiv auch richtige Fehler in der Darstellung. Also man konnte, die Menübutton waren doppelt schräg versetzt mit Schattenwirkung. So wenn man früher, ganz, ganz früher am C64 oder Amiga halt so ein schlechtes Klinken-Videokabel benutzt hat.
Ja.
Ja, das war unsere...
Das waren die ersten Eindrücke.
Die ersten Eindrücke in unserer Folge 27.
Ich hoffe, das interessiert die
ohne
Leute.
Ohne Beitrag und App, aber ich glaube, wir haben genug.
Es war sehr chaotisch, glaube ich, oder? War das chaotisch?
Nein.
Nein?
Nein,
kam
es war heute halt sehr PlayStation-lastig, aber lastig.
Das haben wir auch angekündigt.
Wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen in die Richtung
gehen. Das habe ich ja auch ergänzt auf unserer Homepage.
Nichtsdestotrotz haben wir heute ja auch schon wieder zwei Beiträge angekündigt, die wir irgendwann mal bringen werden, die ja dann auch nichts mit PlayStation zu tun haben. Unseren 3D-Sound und
unsere HoloLens. Wollte ich gerade so eine schöne Überleitung machen.
Und Microsense.
Bitte? Hab ich diesmal wollte ich gerade so eine schöne Überleitung
machen. Dann gehe ich nochmal zurück und wir fangen nochmal an SLX an.
Das habe ich ja auch auf unserer Homepage ergänzt, dass wir uns verstärkt mit PlayStation beschäftigen wollen. Apropos Homepage.
Ah, ja, also.
www.vrpodcast.de, da findet ihr uns. und alle unsere Folgen.
Auch von unserem anderen Podcast?
Den ja, Podspot. Die findet ihr nicht auf der Seite, aber den unter Link. Den Link, ja, genau.
Heute bist aber genau.
Ja, den wir auch bald wieder veröffentlichen werden. Ja.
Ja.
Einmal im Monat. Da geht es nicht um VR, sondern um Podcasts.
Ja.
Und da auch ihr Podcasts mögt, weil ihr ja einen Podcast gerade hört,
einfach mal reinhören. Gibt es Anregungen für ein paar weitere Podcasts.
So sieht's aus.
Ja, vielleicht noch eine Information. Es wird kein Nachgespräch geben. Also,
nein.
Wie sagt schon immer Peter Lustig, ausschalten.
Genau.
Und eine Enttäuschung natürlich, auch die vier großen Enttäuschungen wird es heute nicht geben.
Oh.
Die heben wir uns, wir sind noch zu euphorisch, noch gibt es keine Enttäuschung.
Ja, wir haben, ja, die paar wenigen winzigen Enttäuschungen haben wir ja praktisch in unserem...
Das waren keine Enttäuschungen.
Nein.
Das waren
wir wussten,
einfach Dinge, die
wir man wussten von der fehlenden Kantenglättung. Ja,
das stimmt. Das ist keine Enttäuschung.
Nein, das stimmt.
Das Enttäuschendste, wenn ich was raussuchen sollte, wäre stimmt. momentan meine Bredouille, dass ich das Kabel der Kamera nicht verlängern kann.
Ja.
Das ist echt enttäuschend. Das ist eine Kamera, die es schon so viele Jahre gibt. Ich in einem Amazon Pay Store feststellen muss, durch dich, Hanni, dass es ausverkauft ist oder nicht lieferbar oder wie auch immer und man bei uns gar nichts findet.
Okay.
Ja, dann sage ich einfach mal.
Bevor tschüss. Du hier noch ausrastest,
tschüss.
Sagen wir tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.